Thomas und Heinrich Mann, Alfred Döblin, Bertolt Brecht, Leon Feuchtwanger, Franz Werfel oder Arnold Zweig. Das sind nur einige Autoren, die vor den Nationalsozialisten ins Exil geflohen sind. Andere Autoren wie Erich Kästner, Hans Fallada oder Gottfried Benn blieben in Deutschland. Warum? Wie konnten sie sich mit der Nazi-Diktatur arrangieren? Welches Verhältnis hatten die Autoren im Exil zu denen in Deutschland? Wie konnte man in Nazi-Deutschland weiterschreiben, ohne zum Opportunisten der Diktatur zu werden? Jeder schreibt für sich allein, Schriftsteller im Nationalsozialismus. So heißt das Buch, das Anatole Renier geschrieben hat. Guten Tag, Herr Renier.
Ja, guten Tag.
Ja, heute wissen wir ja alles besser. Da ist es ganz leicht zu urteilen. Wie konnten Schriftsteller damals in Nazi-Deutschland bleiben? Unmöglich, machte man sich da nicht immer zu einem Teil des Systems. Und doch sind viele Autoren geblieben. Das ist aus heutiger Sicht unverständlich. Aber so einfach ist das nicht, oder?
Nein, das ist ganz und gar nicht so einfach. Es wusste ja niemand, wie lange die Nationalsozialisten sich halten würden. Erstens. Und zweitens ist ja eine Emigration eine gewaltige Sache, die man ja nicht einfach so mal unternimmt. Speziell, wenn man verheiratet ist, Verpflichtungen hat, Kinder hat, die unterhalten werden müssen, kein Englisch spricht. Ich würde vielleicht gerne, das gefällt mir alles hier nicht, aber das ist ja wahnsinnig schwierig. Wie mache ich das überhaupt? Ja, und andere eben, wie Brecht, Ernst Toller, die ausgewiesene Kommunisten waren und deshalb fürchten mussten, von den Nazis sofort eingesperrt zu werden. Die mussten ja fliehen und es ging ihnen zum Teil sehr schlecht in der Emigration. Ernst Toller hat sich umgebracht aus Verzweiflung, weil er nichts zu tun hatte. Jedenfalls war es ja kein Zuckerlecken in Amerika als Schriftsteller neu anzufangen.
Das war also ein, ja, man kann schon fast sagen, verdammtes Dilemma. Denn die Nationalsozialisten, die haben ja die Schriftsteller kontrolliert. Und die Schriftsteller, die haben das natürlich auch gemerkt. Und die haben ja auch mit zunehmender Zeit gesehen, was mit den Juden passiert ist. Da kann man dann auch nicht schweigen, oder?
Nein, kann man nicht schweigen. Aber sie haben halt großenteils geschwiegen, vorwiegend aus Angst. Später, als die Judenverfolgung wirklich Fahrt aufgenommen hatte, nach 1938 und dann in den Krieg hinein, als die Deportationen begannen, ja mein Gott, da hätte es ja einen gewaltigen Aufstand in der Bevölkerung geben müssen, um das zu stoppen. Und davor hatten die Leute Angst.
Sie haben jetzt für die Recherche zu Ihrem Buch viele Schriftstellernachlässe und Verlagskorrespondenten ausgewertet. Das sind sehr spannende Ergebnisse, die Sie da gefunden haben. Auch mit überraschenden Widersprüchlichkeiten. Es gab die angepassten Autoren im Nationalsozialismus und es gab die, die versuchten, moralisch sauber zu bleiben. Hat das denn überhaupt jemand hingekriegt? Konnte man das hinkriegen?
Kaum. Ich denke kaum. Mir ist kein Beispiel bekannt. Wer veröffentlichen wollte, musste sich registrieren lassen, musste Mitglied der sogenannten Reichsschrifttumskammer sein. Anders war eine Veröffentlichung nicht möglich, war also auch kein Verdienst möglich. Und das galt ja nicht nur für Schriftsteller, sondern auch für Journalisten, Radioautoren etc. Also für alle, die irgend publizistisch tätig waren, brauchten diesen Kulturkammerausweis. Und das war ja für viele der einzige Möglichkeit, überhaupt Geld zu verdienen. Also haben sie sich halt angepasst, geschwiegen, sind auf Themen ausgewichen wie Geschichtsbetrachtungen, Kunstbetrachtungen, also möglichst unverfängliche Themen. Und dann gab es natürlich richtige, überzeugte Nazis, natürlich, auch unter den Schriftstellern. Die schwammen ja mit dem Strom. Für die war es quasi relativ einfach. Aber alle, die schlechtes Gewissen hatten oder ungutes Gefühl oder gelitten haben unter diesen fürchterlichen Zwängen, die auch das Regime der Bevölkerung aufgelegt hat, die hatten keine Möglichkeit, ein Protestbuch zu schreiben. Wer hätte das veröffentlichen sollen? Nehmen Sie das Beispiel von Anna Segers Buch »Das siebte Kreuz«. Im Exil entstanden, ja, ein großartiges Buch. Das hätte in Deutschland nie und nimmer veröffentlicht werden können. Wer hätte das getan? Das wäre am nächsten Tag einkassiert worden.
Sie machen das an vielen Einzelfällen, an vielen biografischen Schicksalen und Geschichten deutlich. Nehmen wir mal so jemanden wie Erich Kästner. Auch dessen Geschichte erzählen wir Sie ziemlich ausführlich. Der stand auch zwischen allen Stühlen. Der hat ja auch sogar für die Nazis noch geschrieben. Aber der war sich schon bewusst, wie schwierig das ist, oder?
Natürlich. Natürlich war er sich das bewusst. Und er ist ja bewusst geblieben mit dem Argument, das auch nicht wenige hatten. Er hat ja seiner Mutter gesagt, ich würde mir immer den Vorwurf der Feigheit machen, wenn ich jetzt kneifen würde und ins Ausland gehen. Das kommt für mich nicht in Frage. Ich bleibe hier und will mal gucken, wie die Sache da hier weitergeht. Ja, das war 1933. Und dann hat er ja die ganzen 12 Jahre immer wieder versucht, eben in diese Kulturkammer den Ausweis zu kriegen, Arbeitsmöglichkeiten zu finden. Dann hat er anderen geholfen, dann hat er unter Pseudonym gearbeitet, hat sich durchgewurstelt wie alle anderen. Aber auch musste ja auch von irgendwas leben. Also er konnte ja nicht 12 Jahre lang nichts verdienen.
Er hat sich aber nie gesagt, er hätte sich ja nach 1940 sagen können, so jetzt reicht's, jetzt gehe ich.
Ja, hätte er ohne weiteres tun können, ohne weiteres, hat er aber nicht. Und hat ja auch nachher sicherlich sehr drüber nachgedacht, warum er es nicht gemacht hat. Offiziell hieß es wegen seiner Mutter, zu der er ja ein überaus enges Verhältnis hatte, die er natürlich aber auch hätte mitnehmen können. Der war ja ein europaweit, wenn nicht weltweit bekannter Schriftsteller, also der hätte bestimmt in die Schweiz gehen können. Nun gut, ich sage nur, er hat es halt nicht getan. Und hat nachher ja auch, glaube ich, schon schwer drunter gelitten. Man merkt es auch an seinen Schriften nach dem Krieg, die irgendwie dann schon ein wenig durch Gewissensbisse belastet sind, meine ich.
Auch dieses Nachher, das beleuchten Sie ja auch sehr anschaulich in Ihrem Buch, also das nach 1945. Wir haben die Autoren, die dann in Deutschland geblieben sind, also während der Nazi-Zeit und sich arrangiert haben, ihre Zeit in der Rückschau betrachtet. Da gab es auch einige, die sich da äußerst zweifelhaft verhalten haben und nachher auch gar kein Bewusstsein dessen hatten, dass sie vielleicht was falsch gemacht haben könnten, oder?
Auf jeden Fall. Das war die Befindlichkeit des gesamten deutschen Volkes. Jeder hat gesagt, ich war schon immer dagegen. Das ist ein typisch menschliches Verhalten, sich wegzuducken und eben nicht Verantwortung zu übernehmen. Und Schriftsteller waren da keine Ausnahme, mit ganz wenigen Ausnahmen. Eine davon war Ina Seidel, ja, die ja heute noch als Nazi-Dichterin gilt, was sie auch in gewissem Hinsicht war, indem sie einmal Hitler zum Geburtstag öffentlich gratuliert hat, dass ihr sehr vorgeworfen wurde nachher. Sie hat gesagt, ich bin hier verführt worden, ich habe hier mich falsch verhalten. Ja, es hat ihr nichts genützt, aber ich breche eine gewisse Lanze für sie, weil sie wirklich eine der wenigen war, die sich zu ihrem Verhalten bekannt hat.
Beeindruckend ist auch in Ihrem Buch, wie Sie davon erzählen, wie dann die Nachfolgegeneration mit ihren Väterschriftstellern umgegangen sind. Besonders eindrucksvoll ist da die Geschichte von Bernward Vesper, also dem Sohn von Will Vesper. Ja. Warum ist seine Geschichte so erzählenswert?
Weil Will Vesper ja nun wirklich, der Vater Will Vesper, heute kennt man kaum mehr den Namen, aber eben man kennt ihn hauptsächlich als Vater von Bernward Vesper. Und den wiederum kennt man hauptsächlich wegen seiner Verbindung zu Gudrun Enslin und der RAF. Also aber dieser Vater Will Vesper war ja nun ein wirklicher Nazi-Dichter. Und dann hat ja Bernward Vesper, hat ja dieses berühmte Buch geschrieben, Die Reise. Und da schreibt er ja alles Mögliche mit ausufernder Fantasie, aber es geht immer wieder um seinen Vater, um seine Eltern. Hier haben wir ein typisches Beispiel des Leidens der Kinder, also quasi der Nazi-Kinder. Ein wirklich ehrliches Bekenntnis, was es bedeutet hat, als Sohn eines solchen Nazi-Dichters aufzuwachsen.
Ja, und Bernward Vesper ist auch tragisch daran gescheitert.
Tragisch daran gescheitert, genau.
Spannend ist natürlich auch das Verhältnis der Exilautoren zu denen, die in Deutschland geblieben sind. Dieses Verhältnis war, weiß Gott, nicht spannungsfrei, oder?
Nein, natürlich nicht. Wer ins Exil gegangen ist, ob freiwillig oder nicht, hat alle in Deutschland verbliebenen Kolleginnen und Kollegen quasi über einen Kamm geschoren als solche, die vor dem Naziregime gekuscht haben. Und hat nicht gesehen oder wollte nicht sehen, dass es für die auch sehr schwierig war, zu emigrieren. Ja, es sind ja auch viele berühmte Musiker emigriert. Also Bruno Walter, Otto Klemperer, die berühmten Dirigenten, die wurden mit offenen Armen empfangen, weil sie die europäische Musiktradition mit sich brachten. Und die haben den amerikanischen Orchestern damals, haben die überhaupt auf Weltniveau gehoben. Das waren große Stars, aber doch nicht ein Schriftsteller, ein Romancier. Wer hat sich um den gekümmert? Es sei denn, er wäre weltberühmt wie Thomas Mann oder Feuchtwanger oder Stefan Zweig, der ja aber auch gescheitert ist in Brasilien und sich umgebracht hat.
Nehmen wir da auch mal ein Beispiel. So jemand wie Klaus Mann, also der Sohn von Thomas Mann, der war ja sehr offensiv und kämpferisch. Der hatte wirklich gar kein Verständnis für die Autoren, die sich mit ihm
überhaupt
erziehen.
Nicht. Musste er auch nicht. Es wäre unbillig, jetzt von ihm zu verlangen, dass er hier großes Verständnis gehabt haben sollte. Er war ein kämpferischer Mann und hat sich sehr eingesetzt und hat natürlich jetzt nicht differenziert betrachtet, sondern eben scharf polemisiert gegen Nazi-Deutschland. Das war seine Aufgabe.
Auch er hat aber ein tragisches Ende genommen, Klaus Mann.
Ein tragisches Ende. Ich denke vor allem aus Enttäuschung über die Reaktion seiner Landsleute, nachdem er nach dem Krieg nach Europa zurückgekommen ist. Man hatte wenig Lust, sich ernsthaft mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und Klaus Mann ist ja ungeheuerlich an der Aufgabe gewachsen, seiner Opposition aus dem Ausland. Da ist er zum ernsthaften Schriftsteller gereift. Und sein Bruder Golo hat das ja auch klar gesagt, dass nie war Klaus glücklicher als in den ersten Jahren der Emigration, wo er wirklich eine Aufgabe hatte. Er war nicht mehr nur Sohn seines Vaters. Und dann kam er zurück, der Feind war besiegt, in Anführungsstrichlein, Hitler war tot. Ja, was jetzt? Also quasi er schwebte ein wenig im luftleeren Raum. Und als man dann auch noch wenig Interesse für ihn hatte, ist er verzweifelt.
Wenn man Ihr Buch liest, dann bekommt man auch Lust, diese Autoren wiederzulesen. Also zum Beispiel so ein Klaus-Mann-Roman Mephisto, das ist ja auch ein Klassiker, wieder zur Hand zu nehmen und sich nochmal genau anzuschauen. Das ist sicher auch sehr lohnenswert.
Unbedingt, unbedingt.
Heute, da denken wir allzu leicht in Schablonen. Der war damals Nazi, der war Anti-Nazi. Wenn man auf die Geschichte der Autoren im Nationalsozialismus schaut, dann ist das aber nicht so einfach, wenn man ihr Buch liest. Die ist voller Ambivalenzen. Was können wir denn daraus lernen, wenn wir uns die Geschichte der Autoren in der Nazi-Diktatur einmal differenziert anschauen?
Also ich denke, dass man daraus lernen kann, welch ungeheure Errungenschaft ein Rechtsstaat, unser Rechtsstaat ist, unsere freiheitliche Demokratie. Mit all ihren Schwächen und all ihren Mängeln, aber dennoch verglichen mit einer Diktatur, ist das eine so ungeheure Errungenschaft. Und deswegen, denke ich, kann man daraus lernen, das sehr hoch zu schätzen, dafür zu kämpfen und zu lernen, wie man unter einer Diktatur nicht moralisch sauber bleiben kann. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand gelungen ist, denn selbst wenn man nur einen bürgerlichen Beruf hatte, war man im System eingebunden und war irgendwie mit dem System infiziert. Wie sollte es anders gehen? Es sei denn, man hätte irgendwo im Verborgenen gelebt, was manche, ganz wenige getan haben, oder man hätte sich zum Widerstand entschlossen. Das haben die meisten mit dem Leben bezahlt. Letzten Endes haben sie auch nichts bewirkt oder ganz wenig. Ja, das Regime hat wegen ihnen nicht gewackelt. Wer tut das schon? Natürlich waren das Helden, aber wie viele Helden gibt's? Die meisten Leute haben da Angst und sagen, nee, da lasse ich mal die Finger schön davon. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich trotzdem meine, dass es eben nicht so einfach ist. Und nur indem man sagt, ja, die waren alle Nazis, so einfach ist es nicht. Wir können uns das sehr leicht machen, denn unsere Generation ist ja nie geprüft worden. Wir haben ja nie wirklich Farbe bekennen müssen.
Also auch da Vorsicht mit allzu leichtfertigen Urteilen. Also
finde ich schon, ja.
Vielen Dank, Anatole Renier. Jeder schreibt für sich allein, Schriftsteller im Nationalsozialismus, so heißt sein erhellendes Buch über das Verhalten von Autoren in der nationalsozialistischen Diktatur. Das Buch ist im Verlag C.H. Beck erschienen. Es hat 365 Seiten und kostet 26 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.